und herzlich willkommen zum Soropat Inside Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus der Welt der Apartmentkonzepte, dem Segment, das die Antworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres legen sich über die Hauptstadt, also eine schöne, positive Energie für ein Gespräch über eine enge Zusammenarbeit, die wir auf ein neues Level heben wollen. Heute spreche ich mit Susanne Heinemann, Gründerin von GreenSign. Zum Beispiel, ob Nachhaltigkeit in der Hotellerie echtes Umdenken oder nur grünes Marketing ist, ob wir eine Müdigkeit in Sachen ESG haben und warum Verantwortung längst ein Wettbewerbsvorteil ist. In diesem Sinne, liebe Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, mal wieder einen Podcast aufzunehmen.
Großartig. Du bist Profi, ihr habt ja auch einen eigenen.
Wir haben auch einen eigenen, ja, aber so oft bin ich dann auch gar nicht dabei, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na, dann wird es ja umso spannender heute, wie du dich vor dem Mikrofon hier aufstellst.
Ja.
Super. Dann lass uns doch nochmal, ich meine, GreenSign muss man eigentlich nicht wirklich erklären, aber sag's doch trotzdem nochmal mit ein paar wenigen Worten, wofür steht GreenSign heute?
Ja, wir haben vor über 10 Jahren ein Nachhaltigkeitszertifikat ins Leben gerufen, speziell für die Hotellerie. Es gab sicher ja schon auch einiges und es gibt auch noch andere Nachhaltigkeitszertifikate, aber wir hatten für uns so den Anspruch, wir möchten etwas Praxisnahes entwickeln und auch etwas entwickeln, was sicher auch der Hotelier ermutigt, weiterzumachen, was praxisnah ist und auch finanzierbar ist.
Okay. Und gab es da irgendwo so einen ganz persönlichen Auslöser, dass du gesagt hast, das braucht die Branche jetzt oder alles, was schon da ist, weil du sagtest, es sind ja schon Dinge da, reichen nicht?
Ja, na, ich komme ja eigentlich aus der Kooperationswelt. Ich habe ja ganz viele Hotels auch selber betrieben mal und wir haben ja eine Hotelkooperation gehabt. Und aus dieser Hotelkooperation heraus, die ja mal den Namen trug, Green Line Hotels, sind wir ja in so eine Nachhaltigkeitsecke gepackt worden. Der Name hat sich zu einem Nachhaltigkeitswort entwickelt und somit wurden wir immer öfter angesprochen von Hoteliers oder auch von Kunden. Ach, Sie sind ja die mit den nachhaltigen Hotels. Und daraufhin habe ich gesagt, Nachhaltigkeit wird uns in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr beschäftigen. Und aus dem Grund habe ich gesagt, wir müssen irgendwas machen und habe mir dann eben auch die anderen Zertifikate, was es so auf dem Markt gab, angeschaut, habe für mich festgestellt, es ist zu kompliziert, es ist viel zu teuer und das kriegen wir so nicht umgesetzt. Wir brauchen was Eigenes. So, und dann sind wir losmarschiert und dann habe ich geguckt, wer kann uns da unterstützen und habe dann eine Hochschule gefunden, nämlich die Hochschule Heilbronn. Mhm. Und wir haben dann im ersten Schritt in so einem Studenten, in so einem Studienprojekt haben wir das erste GreenSign 1.0 entwickelt. Damals noch niederschwellig, 5 Kernbereiche, sehr auf die Regionalität gegangen und haben dann unsere damals über 100 Hotels von den Greenline Hotels, die in einer Marketingkooperation waren, haben wir gesagt, ihr müsst jetzt GreenSign machen, ihr müsst jetzt den nachhaltigen Weg gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben die ein Jahr lang begleitet, haben sie dann einfach durch unsere Kataloge gezogen und geprüft und geschult und sind in die Hotels gefahren und haben dann nach einem Jahr festgestellt, dass einige Hoteliers gesagt haben, das machen wir nicht. Das sind wir nicht, das können wir nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, es war im Jahre 2014. Mhm. Das ist ja jetzt schon auch eine Weile her. Und haben dann aber gesagt, das ist einfach ein super System und das ist genau das Richtige. Wir müssen das auch auf ein anderes Level stellen und eben nicht aus dem eigenen Saft heraus, dass die Greenline Hotels ein eigenes Nachhaltigkeitszertifikat hat und haben dann relativ schnell festgestellt, wir brauchen dafür ein eigenes Institut, wir brauchen einen Nachhaltigkeitsbeirat, wir brauchen mehr Qualität, wir brauchen einen höheren Anspruch. Und dann habe ich 2015 GreenSign Institut gegründet, um dann einfach es auch loszulösen und nicht, dass irgendjemand uns schon damals Greenwashing vorwerfen könnte. Ja. und haben uns dann Nachhaltigkeitsbeirat, Experten dazu geholt. Mit denen haben wir dann ständig an unserem Standard weiterentwickelt und sind dann auf den Markt gegangen.
Spannend. Und wenn du das jetzt mal so reflektierst, ne, du sagst 2015, jetzt haben wir 2026, das heißt, ihr seid in eurem 11. Jahr jetzt halt auch entsprechend. Wie würdest du selber einschätzen, haben sich die ESG-Aktivitäten in der Hotellerie denn in den letzten Jahren verbessert oder haben sie sich tatsächlich verbessert?
Wahnsinnig viel. Ja. Also als wir 2015 erst die ersten Schritte mit dem Institut gemacht haben, weiß ich noch, 2015, 2016, 2017, ich bin über die Messen gelaufen, ob es Hotelkongresse war. Ich habe ganz viele Leute angesprochen. Ich will gar keine Namen nennen. Große Hotelgruppen, Kooperationen, die haben mich alle belächelt und haben alle gesagt, ja, ist wichtig Nachhaltigkeit, ja, wir haben aber gerade andere Prioritäten. Ja, steht auf der Liste, aber ist gerade nicht Priorität. Und das hat sich ja massiv verändert. Also das muss man ja ganz klar sagen. Also da gab es ja vor Corona 2019, als dann anfing so Fridays for Future, jeden Tag in der Presse waren ja irgendwelche Umweltthemen. Greta von Thunberg, man mag sie oder man mag sie nicht, aber die hat natürlich dafür schon gesorgt, dass Nachhaltigkeit ins Wohnzimmer kam. Und insofern hat sich da wahnsinnig viel verändert. Aber ich muss auch sagen, seit dem letzten Jahr gab es dann eben auch wieder so eine kleine Dille oder auch einen Knick, wo dann auf einmal jetzt wieder ja auch die EU so ein bisschen wieder zurückrudert. Die Green Claims sind nicht verabschiedet. Wir reden von einem Omnibusverfahren. Nichtsdestotrotz, die EMCO, das ist ja nun auch Verbraucherschutz, nachhaltige Kommunikation, wir gehen gegen Greenwashing vor, die ist verabschiedet, die wird im September auch kommen und insofern müssen sich ja auch die Hotels oder die nicht nur Hotels, Unternehmen ja auch vorbereiten und ich sehe den Druck nach wie vor, große Hotelgesellschaften haben sich große Ziele gesetzt, sie wollen alle ihre Hotels zertifizieren, wollen sich nachhaltig aufstellen. Auch wenn ich manchmal denke, es ist vielleicht so eine kleine Delle gerade, weil viele so ein bisschen, ich will nicht sagen zurückrudern, aber erstmal so vielleicht in Wartestellung sind, gibt es aber ganz viele, die einfach sagen, nein, wir halten daran fest, wir wollen unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen, wir wollen bei den großen Hotelgruppen bis dann und dann und dann sollen die Hotels alle ein Zertifikat haben oder eben auch der komplette Mittelstand. Da gibt es ganz viele, die sehr intrinsisch auch arbeiten und sagen, ich möchte mein Unternehmen nachhaltig aufstellen. Wir reden davon, dass die nächste Generation auch langsam kommt und sagt, okay, wir haben ein ganz anderes Mindset dazu. Also ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und da nach wie vor auch einen Bedarf auch für die Hotellerie und Gastronomie haben, nachhaltig sich aufzustellen.
Kannst du mal eine Zahl geben, wie viele Häuser tatsächlich, also wie viele Hotels in Deutschland tatsächlich auch schon zertifiziert sind, also wirklich ein echtes Zertifikat haben?
Naja, neben uns, wir haben ja alleine schon fast 1000 im Markt an Hotels plus noch eben auch Gastronomien und auch Offices plus, das ist ja auch neben uns ja auch nochmal ein Green Key gibt oder auch ein Green Globe gibt. Also alleine in Deutschland würde ich mal schätzen, ich kenne die aktuellen Zahlen jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber vielleicht sind es schon 3000, was immer noch, ich will nicht sagen homöopathisch ist, aber es ist immer noch eigentlich zu wenig. Auch weltweit, wenn wir da vielleicht 30.000 Betriebe schon haben, wie viele Hotels gibt es weltweit, aber sie sind alle gut unterwegs und jedes Land auch unterschiedlich, Regionen unterschiedlich. Auch in Deutschland ist es ja so, dass es Regionen auch gibt, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, zum Beispiel Münster, die Stadt Münster, die ganz klar sagt, wir haben ein Ziel, wir möchten bis dann und dann nachhaltiges Münster sein. Und dazu gehören eben auch Hotels, Gastronomien und alles andere, was eben da auch als Unternehmen unterwegs ist.
Und siehst du in den Segmenten, also ich sag mal, jetzt haben wir innerhalb der Hotellerie die verschiedenen Segmente einfach, siehst du da Unterschiede, dass du sagst, also ne, Luxus dafür
Nein,
also mehr als Budget oder?
Also wenn ich mir unsere Kundenstruktur anschaue, sehe ich überhaupt gar keinen Unterschied, weil wir haben ja von Hostel bis auch eben Luxushotels ist ja alles dabei und unser Standard ist halt eben auch so aufgesetzt, dass es eben für die Hotellerie ist. Es sind Apartments, es sind Hostels, es sind 3-Sterne- und 4-Sterne-Hotels. Der Unterschied ist momentan, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben 61% unserer Kunden gehören eher einer Hotelgruppe oder einer Kette an und wir haben den Rest sind dann halt Individualhoteliers.
Spannend. Jetzt hast du gerade schon Schlagwort Apartments gesagt und es ist ja logisch, hier soll es heute natürlich auch viel um die Service Apartments natürlich auch gehen und mal nachgefragt, wirklich, wo unterscheiden sich denn Hotels und Service Apartments beim Thema Nachhaltigkeit und wo siehst du eigentlich die größten Hebel, wenn du die zwei Segmente betrachtest?
Also in der Hotellerie ist es ja so, wir haben ja viel F&B-Anteil auch oft. Es sei denn, ich habe ein Hotel gar nie, aber ich habe schon auch in den meisten Hotels als Vollhotel ja viel F&B. Da habe ich als Hotelier, glaube ich, schon auch einen sehr großen Hebel, weil ich kann regional einkaufen, ich kann regional, saisonal kochen und auch Speisen zubereiten. Das hast du bei den Apartments nicht. Bei den Apartments hast du aber trotzdem ja das Thema Reinigung, Longstay. Auch da, wie habe ich den Strom, was mache ich mit dem Wasser? Also da hast du halt andere Hebel, die du auch ansetzen kannst. Ich sage ja immer so, Nachhaltigkeit fängt ja schon auch bei den Mitarbeitern an. Diese Kommunikation nach innen, dass wenn das Management einfach auch die Mitarbeiter gut mitnimmt und einbindet, hast du schon die ersten 20% ja eigentlich schon in der Tasche, weil du hast einfach in jeder Abteilung Menschen, die Nachhaltigkeit verstehen, die das toll finden und die in ihren Abteilungen auch immer wieder einen Blick darauf werfen und es umsetzen oder Ideen auch reinbringen. Das ist total wichtig halt in den Hotels, wenn du mehr Mitarbeiter hast. Bei den Apartments ist es halt weniger. Du hast ja mehr Digitalisierung. Da ist ein großer Hebel auch bei den Apartments, weil die einfach anders strukturiert sind. Wie gesagt, Digitalisierung ein großer Punkt. Dann eben auch mit, ob es die Bettwäsche ist oder überhaupt die Reinigung ist. Da kann man, glaube ich, auch schon gut ansetzen, ein Apartmenthaus auch nachhaltiger aufzustellen. Mhm. Weniger Stellschrauben, aber ich glaube auch die Stellschrauben kann man relativ gut und schnell auch umsetzen, ohne große Investitionen zu tätigen, sondern einfach nur mit einer guten Strategie, mit einem guten Plan und dann loslegen.
Das Loslegen ist, glaube ich, immer das Wichtigste, kommen wir nachher natürlich auch gleich nochmal zu. Aber ich sag mal, wir in der Branche sagen ja ganz oft halt auch, ne, dass wir da schon vom Verein, vom Konzept her natürlich schon eigentlich auch deutlich nachhaltiger sind, weil wie du schon richtig sagst, zum einen Thema Flächenverbrauch, ne, dass wir ja einfach dadurch, dass wir die großen Gemeinschaftsflächen nicht haben, die F&B-Bereiche halt einfach nicht haben, sehr viel schlankere Personalstrukturen, ist es ja per se schon eigentlich auch ein nachhaltigeres Segment, aber es reicht natürlich nicht. Das ist uns schon ja auch ganz klar und wir wollen ja da auch nachlernen und wir merken ja auch die letzten Jahre, dass gerade auch das Thema so Reinigungsrhythmen und alles, was du gesehen hast, sich ja auch Hotellerie und Service Departments auch sehr stark angelehnt haben. Also das, was wir ja schon per se eigentlich immer hatten, dass wir weniger gereinigt haben, gar nicht. Also ich sag mal, die Nachhaltigkeit, würde ich mal sagen, war immer ein schöner Nebeneffekt, aber das war eigentlich ja gar nicht das Vorrangige, sondern es ging ja auch in erster Linie ganz oft immer um das Thema Privatsphäre. Ne, dass man einfach sagt, wenn man in einem Apartment wohnt, möchtest du halt nicht dieses, es kommt jeden Tag jemand rein und du musst immer alles wegräumen. Und ne, also das war ja per se schon immer so ein Thema. Die Hotels ziehen ja jetzt alle nach, ne? Wir kennen das alles mit den Belohnungsthemen, dem Nudging, wenn du die Reinigung halt einsparst, aber wo sind noch so große Hebel, die du vielleicht auch siehst, wo jeder Betreiber einfach für sensibilisiert sein sollte, was du auch vielleicht aus den Zertifizierungen immer mitnimmst?
Jetzt in Bezug auf Apartments ist es, glaube ich, schon auch, sich einfach diese ganzen Prozesse auch nochmal anzuschauen. Digitalisierung auf alle Fälle. Und dann eben hast du ja nur eigentlich das Thema mit der Ausstattung, auch Ersatzbeschaffung. Wenn ich jetzt mein Apartment mal renoviere oder eben auch die Wäsche austauschen muss und so, was kaufe ich dann auch da für Produkte? Und die Reinigung natürlich auch, was nehme ich für Reinigungsmittel oder reinige ich sogar komplett chemiefrei? Mhm. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile ganz tolle Lösungen. Sicher hast du nicht die Breite wie in einem Vollhotel, weil beim Vollhotel ist einfach, glaube ich, der F&B-Anteil mit Küche und allem viel, viel größer. Aber auch bei den Apartments, das sind für mich eigentlich, wären es die beiden Ansätze auch. Und auch das Thema Personal, so viele Mitarbeiter hast du ja im Apartment nicht. Ne?
Wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst, wo stehen denn laut deiner Einschätzung so ein bisschen die Betreiber? Ja, also du hast vorhin schon gesagt, ne, auch durch die Generationsthematik, die jetzt kommt, dass da auch sehr viel intrinsische Motivation ist, was ja immer das Beste und auch der größte Motivator einfach schlechthin ist. Aber Siehst du viel halt auch diesen regulatorischen Druck, den wir noch sehen, auch wenn auch die Politik, wie du vorhin ja auch schon richtig gesagt hast, wieder zurückrudert und irgendwie so alles so wischiwaschi ist und wir jetzt eigentlich gar nicht wissen, bis wann müssen wir was. Auf der anderen Seite unsere Corporates, ja, also ich meine, da kommt der Druck, wir kennen das ja alles in den AFP-Prozessen, was für riesen Nachhaltigkeitsbögen wir alle bekommen, was zu leisten ist und so weiter. Wo würdest du einschätzen, stehen die Betreiber da gerade?
Also ich denke mal, es werden die meisten auf dem Schirm haben, wenn man es mal so sagen darf, weil der Druck kommt schon auch von den Corporates, das sagtest du gerade, denn in den Ausschreibungen ist es mit drin, das Umweltbundesamt schärft nach in ihrer Bundausschreibung, Geschäftsreisende, die großen Firmen müssen ihre Nachhaltigkeitsberichte ja auch machen. Sie wollen wissen, wie ist ihr Reiseaufkommen. Es gibt Reiserichtlinien, die diese Dinge auch beinhalten. Wo darf ich hinreisen? Wie darf ich reisen? Und insofern sind die, sage ich immer, die großen Stadthotels oder auch die, die viel Businessgeschäft haben, vielleicht haben die da den größeren Fokus drauf. Nichtsdestotrotz, der Individualgast, der ist immer so ein bisschen der Leisure-Gast, da denkt man immer, naja, das ist dem halt auch gar nicht so wichtig und der will halt auch schön Urlaub machen. Es gibt immer wieder auch Studien dazu und Umfragen und die letzte, die ich gelesen habe, war von Booking letztes Jahr im Mai und da haben sie eben auch ihre Kunden befragt und Booking ist ja nicht nur Geschäftsreisende, mhm. Booking hat ja auch sehr viel Leisure-Gäste. Absolut. Und da ist einfach die Nachfrage nach nachhaltigen Unterkünften auch wieder massiv gestiegen. Also das ist nicht so, dass der Leisure-Gast das irgendwie außen vor lässt. Wir haben ihn vielleicht immer nicht so im Blick, weil er halt nicht anfragt im Hotel und sagt, bist du nachhaltig? Ja, gut, was hast du? Okay, dann komme ich zu dir. Das läuft im Hintergrund ja schon, vielleicht auch in der Suche, in der Recherche oder auch in den Anforderungen, wo sie sich halt auch überlegen, der Individualgast, wo gehe ich denn eigentlich hin, wo fahre ich denn hin oder wo fliege ich hin oder wo mache ich meinen Urlaub oder meinen Kurztrip. Und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen, und wird es unterschätzt, weil in meinem privaten Leben ich ja vielleicht auch schon viel nachhaltiger lebe und achte auf, was ich esse, auf die nachhaltige Kosmetik, auf das Biofleisch oder. Und das, was ich ja zu Hause 360 Tage oder im Jahr vielleicht machen möchte, möchte ich in meinem Urlaub ja auch nicht drauf verzichten. Mhm. Und insofern wird vieles vorausgesetzt, was den Hoteliers manchmal nicht so klar ist.
Mhm. Und was sagt deine Erfahrung? Also ich sag mal, oft in Gesprächen mit Betreibern kriege ich auch ganz oft reflektiert, dass es heißt, auf der einen Seite wird es zwar gefordert und gewünscht und ist etwas, was man auch mit in den Urlaub nimmt oder eben auch auf die Geschäftsreise, aber die Bereitschaft dafür auch einen Euro mehr zu zahlen, oder die ist eigentlich nicht wirklich da.
Meine Frage zurück, warum muss Nachhaltigkeit mehr Geld kosten? Mhm. Letztendlich ist es ja so, wenn ich mir meine Prozesse anschaue, Nachhaltigkeit ist für mich erstmal überhaupt mir die Prozesse anzuschauen, mhm. und ja auch eine Ist-Analyse auch zu machen und mir zu überlegen, was kann ich in meinem Unternehmen auch verändern. Und auch Ökostrom muss ja nicht immer heißen gleich, ich habe Ökostrom, es kostet mehr. Ich habe regionale, saisonale Produkte, das kostet mehr. Warum soll das immer alles mehr kosten? Mhm. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit einfach auch so ein bisschen unser Mindset schärft, Prozesse zu verändern und einfach andere Entscheidungen zu treffen. Und das heißt nicht, dass es immer gleich teurer sein muss. Und das heißt nicht, dass immer der Gast auch gleich mehr bezahlen muss. Und der Gast will ja nicht unbedingt mehr bezahlen, da gebe ich dir recht. Es ist nach wie vor, ich will an den Ort fahren, ich gucke, es ist einmal die Lage, es ist einmal der Preis, es ist einmal die Bewertung. Und erst dann, wenn dann Nachhaltigkeit noch wäre, dann könnte man noch gucken und sagen, ach ja, das ist auch nachhaltig. Aber das wird nie so ein erstes Entscheidungskriterium sein, sondern es wird auch vieles vorausgesetzt. Mhm. Und wenn es noch nachhaltig ist, das Hotel, dann habe ich noch ein besseres Gefühl, dahin zu fahren. Aber sicher wollen wir auch einen guten Preis haben, mhm. und uns interessiert die Lage und uns interessiert eben auch, ist das Hotel auch wirklich gut? Es werden ja immer noch ganz viele Bewertungen auch gelesen, ja, und gesagt, okay, kann ich da hinfahren oder nicht?
Mhm. Aber das ist dann interessanterweise auch das, was mir vor allem im Gespräch mit den Industriepartnern, die ja die Lösung auch für die Betreiber zur Verfügung stellen, dann auch reflektiert wird. Genau das, was du gerade gesagt hast, diese Argumentation. Ne? Es ist eigentlich ja auch gar nicht teurer. Es ist ein ganz anderer Ansatz, erstmal zu denken. Du gibst vielleicht im ersten Moment etwas mehr aus, aber es ist per se in der Länge der Nutzungsdauer ist es halt einfach, amortisiert sich's ja halt einfach. Aber Da würde ich sagen, ist einfach auch noch viel zu wenig Know-how dann teilweise auch im Markt einfach auch da, oder?
Ja, aber das kommt und kommt und kommt und es wird auch immer mehr und gerade auch so die Zulieferer, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zurückdenke, so vor 10 Jahren auch, da war das schon auch ein Problem, nachhaltige Lieferpartner zu finden. Da kamen dann so die ersten, die dann anfingen, ja, ich habe hier die nachhaltige Badeschlappe, ja, aber auch die ersten, wenn ich so überlege, da gab es irgendwie mal so eine Headline, jetzt hat irgendeine Hotelgruppe umgestellt, es gibt keine Plastikstrohhalme mehr, die sind jetzt total, die werden jetzt nachhaltig, da habe ich nur gedacht, Das glaube ich jetzt nicht. Das kann es doch nicht sein. Das ist ja wie so mit dem, was wir vor 25 Jahren schon hatten. Wenn du dein Handtuch nicht mehr benutzen möchtest, dann legst du es bitte auf den Fußboden und ansonsten häng es wieder auf. Also das ist doch, also über den Schritt sind wir doch lange hinweg.
Absolut. Und so aus deiner Betrachtung, wir haben ja schon ein bisschen über die Unterschiede zwischen einem klassischen Hotel und Service Departments auch gesprochen. Hätten denn Service Department Betriebe in bestimmten Bereichen es tatsächlich leichter, ESG-Kriterien der Firmen auch zu erfüllen? Würdest du es so einschätzen?
Naja, das Produkt ist ja erstmal viel, viel kleiner. Ne? Ich muss mir ja viel, viel weniger Gedanken machen, als wenn ich vielleicht eine ganze Küche umstellen muss oder mein ganzes Speisen- und Getränkesortiment umstellen muss. Und eben auch da dieser ganze Prozess, ich koche, ich serviere, ich habe Tischwäsche etc. pp., das ist schon auch ein größerer Batzen. Ich habe einen Wellnessbereich, ich habe einen Tagungsbereich. Da muss ich mir viel, viel mehr Gedanken machen, als wenn ich nur mir überlege, ich muss mein Zimmer mit dem Schlafen, mit dem Bett und mit der Ausstattung nachhaltiger optimieren. Ich glaube, ein Service Apartment hat es viel, viel einfacher.
Also solltest du doch eigentlich auch schon sehr viel mehr Betriebe im Bereich zertifiziert haben,
ja,
oder?
Ja, haben wir vielleicht erst noch gar nicht so im Fokus gehabt. Also erstmal war es immer so Hotellerie. Und unser Zertifizierungskatalog ist ja auch sehr, sehr umfangreich. Und wir haben dann irgendwann mal festgestellt, oh Gott, wenn wir so Hotel Garnis haben oder eben Apartmenthäuser haben, dann müssen wir ein paar Sachen auch weglassen, weil die ja gar nicht mehr zutreffen. Und so haben wir dann im zweiten Schritt ja auch für die Apartments und Hotel Garnis eine abgespeckte Version, aber schon einen geringeren, kleineren Katalog, weil viele Themen ja da einfach nicht zutreffen.
Genau, nee, ganz klar, wie du gesagt hast, Meeting, Wellness, F&B-Leistung haben wir halt alles
aber
nicht.
Aber stell dir mal vor, ein Hotel mit meinetwegen 3.000, 5.000 Quadratmeter Wellnessbereich und mit Pool und Indoor und Outdoor, das hat doch eine ganz andere Dimension als ein Apartmenthaus, ne?
Jetzt haben wir eben gerade schon mal über dieses Missverständnis gesprochen, dass Nachhaltigkeit definitiv nicht teurer sein muss. Ja, was sind denn insgesamt jetzt so die häufigsten Fehler und Missverständnisse, die dir in der Praxis begegnen?
Kann ich dir gar nicht sagen. Missverständnisse? Weiß ich gar nicht. Also jetzt nochmal so von den Preisen auch. Also ich denke nur, ein nachhaltiges Hotel ist ja ein qualitativ sehr gutes Hotel, weil ich ja in ganz vielen Dingen meine Prozesse im Griff habe, meine Prozesse mir angeschaut habe und ja auch ganz viel an der Qualität arbeite, wenn ich auch mich nachhaltig aufstelle. Und damit kann ich vielleicht auch rechtfertigen, warum mein Produkt das kostet, was es kostet. Und das darf es nicht widerspiegeln, dass einfach ein nachhaltiges Hotel oder ein qualitativ höheres Produkt mehr Geld kostet. Also das finde ich nochmal wichtig eigentlich an der Stelle. Aber was so, könnte ich dir momentan gar nicht so...
Ne. Und nochmal, auch so, spürt ihr auch so einen neuen Pragmatismus in Richtung Umsetzung? Gerade weil sich vielleicht auch das Mindset ein wenig verschoben hat. Werden Dinge, ne, gerade wenn du sagst, ich reflektiere jetzt mal so 10 Jahre zurück, seht, wie Dinge damals angegangen wurden und heute?
Ja, wir sind ja schon viel aufgeklärter auch. Und die Hoteliers wissen heute schon viel, viel mehr als vor 10 Jahren. Also das ist jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Und sie sind einfach schon viel erfahrener, können viel mehr damit anfangen und wissen auch, was es bedeutet, Ressourcen zu schonen, Müll zu reduzieren, Lebensmittel nicht zu verschwenden und darauf zu achten, Ressourcen nicht zu verschwenden. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die sind heute eigentlich schon auch, die WM gelebt. Mhm. Also wir fangen da nicht mehr bei Adam und Eva an. Das war vor 10 Jahren schon auch noch eher wirklich ein Nischenthema. Das ist heute keine Nische mehr.
Keine mehr. Ja. Siehst du es als klaren Wettbewerbsvorteil oder ist es ein Muss?
Also ich sag mal, momentan ist es vielleicht noch ein kleines bisschen ein Wettbewerbsvorteil, weil ich als Hotelier natürlich damit auch werben kann. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen mit meiner Kommunikation der EMCO anpassen, ja, und schauen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Aber es wird zur Normalität werden.
Hast du jetzt vorhin ja schon auch nochmal gesagt, ne? Das ist jetzt sehr neu. Was sind denn jetzt so Formulierungen, wo muss ich sehr aufpassen als Betreiber? Was sollte ich in Zukunft vermeiden in meiner Kommunikation?
Naja, die EMCO schreibt ja schon ganz klar auch vor, dass ich eben nicht sagen darf, ich bin klimaneutral oder ich bin nachhaltig oder ich bin umweltbewusst oder ich mag irgendwas umweltschonend. Das muss halt extern auch geprüft werden von jemand anderem, bevor ich überhaupt irgendwas sagen darf. Mhm. Und dafür hilft natürlich auch eine Zertifizierung, die dann Transparenz zeigt und Klarheit zeigt, was ich halt im Unternehmen mache und gemacht habe, wo ich stehe.
Mhm. Wer zertifiziert denn eigentlich selber ein nachhaltiges Unternehmen, was Zertifizierer ist?
Spannende Frage. Wir haben ja unser Zertifizierungsprozess haben wir aufgesetzt nach der ISO 17065. Das ist ja die ISO, die halt vorgibt, wie Zertifizierungsprozesse auch ablaufen müssen. Wir haben uns dem auch gestellt und haben in den letzten 18 Monaten sehr hart daran gearbeitet, mit einer Bewertungsmatrix, mit die Prüfkriterien zu beschreiben, damit auch jedes Unternehmen auch wirklich gleich geprüft wird. Wir haben sehr viel dokumentiert, ganz, ganz viel eben auch in der Qualität, Qualitätsmanagement, Beschreibungen gemacht und. Jetzt sind wir ISO 17065 konform. Tja, spannende Frage. Lassen wir uns jetzt auch nochmal extern die 17065 zertifizieren? Da sind wir gerade am Überlegen. Mhm. Machen wir das oder machen wir es nicht? Müssen wir oder müssen wir nicht? Aber es ist nicht ausgeschlossen, weil wir sind ja vor 1,5 Jahren gestartet und haben gesagt, wenn die Green Claims gekommen wären, wir müssen uns vorbereiten, dann lassen wir uns bei der DAX akkreditieren. Und genau so haben wir unsere Prozesse jetzt ja auch vorbereitet. Die Green Claims sind momentan, liegen die auf Eis. Sollten die irgendwann kommen, müssen wir es aus der Tasche ziehen und gehen zur DAX. Macht den ganzen Prozess nur aufwendiger und teurer für die Hotels, weil der Aufwand dann eben auch ja irgendwo weitergegeben muss, dass wir den weitergeben müssen. Aber grundsätzlich spannende Frage.
Mhm. Erklär doch vielleicht nochmal mit 3 Worten zu den Green Claims, weil vielleicht nicht jeder Zuhörer genau weiß, was damit zusammenhängt. Und vor allem, wie du das jetzt auch bewertest, dass es quasi geparkt ist.
Ja, also die Anforderungen, die da die EU gestellt hat und dieser Entwurf, das sind so 100 Seiten, so ein 100-Seiten-Papier, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das betrifft ja eben nicht nur die Hotellerie, es betrifft ja eben alle Branchen und jedes Produkt, dass du eben nur noch mit Nachhaltigkeitsaussagen an den Markt gehen darfst, wenn sie dann von einem externen Dritten geprüft werden. Das ist das, was die EMCO momentan sagt. Und wir sind ja jemand Externes, der es prüft. Die Green Claims hätten noch eins on top gepackt, nämlich nur noch von einem extern akkreditierten Unternehmen. Was also bedeutet, wir hätten uns als Green Sign Institut bei der DAX akkreditieren lassen müssen. Und die DAX ist die deutsche Akkreditierungsstelle. Und jedes EU-Land hat eine Akkreditierungsstelle. Das heißt, wir müssten dann als deutsches Unternehmen eben auch zur DAX gehen. Wir hätten dann eine Akkreditierung für die komplette EU, aber wir können eben nicht unbedingt zur Acredia gehen, das ist die italienische Akkreditierungsstelle, sondern als deutsches Unternehmen musst du dann halt eben auch zu dem deutschen zu der Akkreditierungsstelle gehen. Das setzen wir jetzt erstmal aus, wenn es nicht unbedingt vorgegeben ist. Und deshalb finde ich momentan, dass die Green Claims nicht kommen, für uns erstmal ganz gut und für die Unternehmen auch, weil ich glaube, dass es einfach den Prozess verteuert, um dann eben so eine Zertifizierung auch zu machen. Und bei der EMCO ist es eben so, dass da in dem in der in dem Gesetz steht, was eben jetzt auch von der EU vorgegeben ist und in nationales Recht ja umgesetzt werden muss. Deutschland hat das genauso übernommen, was von der EU vorgegeben ist, also auch nicht mehr, was ab und zu die Deutschen ja auch gerne machen, dass sie noch eins oben draufsetzen. Und die tritt halt in Kraft am 27. September, dass ich eben als Unternehmen, ich als Hotelierunternehmen oder wir auch als Greensign-Unternehmen, nur noch mit Nachhaltigkeitsaussagen werben dürfen, die von einem anderen Externen überprüft wurden.
Also das heißt, du verbringst viel Zeit mit Regularik, mit den Ausschüssen in der Bundesregierung, um an diesen Themen dran zu bleiben und zu informieren?
Ja, das hat sich schon auch ganz schön verändert in den letzten Jahren. Also auch die EU-Regularik treibt uns natürlich schon auch ganz schön. Und wir haben ja ein kleines Team auch, die sich eben um diese Programme kümmern, um die Weiterentwicklung auch kümmern, um eben auch weiterhin eine Daseinsberechtigung zu haben, plus dass eben auch unsere Kunden eine Sicherheit auch bekommen, dass wenn sie ein Greensign nehmen für eine Zertifizierung, dass sie mit uns auch den sicheren Weg begeben können, ne? Dass wir auch akzeptiert sind, akzeptiert bei internationalen Buchungsportalen, bei Reiseveranstaltern, da gibt es ja auch ganz viel Bewegung, wir werden von ganz vielen getestet, wir haben jetzt wieder neu letztes Jahr, am Ende des Jahres war dann Travelist, ist ja auch einer, der sich Zertifizierungen anschaut. Wir haben da, wie gesagt, mussten die Prüfung auch bestehen, sind jetzt auch auf dieser Liste drauf. Wir haben die GSTC-Anerkennung, wir sind ja, haben immer noch den Recognized-Status. Ja, wir sind von Stiftung Warentest in Deutschland getestet worden. Das ist schon alles auch sehr aufwendig, diese Prozesse durchzugehen. Und auch das Umweltbundesamt hat vor anderthalb Jahren auch eine Art Assessment gemacht. Und da müssen wir halt auch eben immer wieder schauen, was haben die für Vorgaben, was sind für EU-Vorgaben, entsprechen wir dem, wir müssen nachschärfen. Also das ist ein laufender Prozess. Wir dürfen da nicht stehen bleiben. Ja,
definitiv. Lass uns mal über ein ganz konkretes Thema auch noch sprechen, was uns ehrlicherweise auch als Portalgeber sehr umtreibt, weil natürlich würden wir auch unglaublich gerne sozusagen den CO2-Verbrauch in einem Apartment, also als Übernachtung, ausweisen. Aber es gibt ja keinen einheitlichen Standard dafür. Ja, und wir jetzt zum Beispiel haben bei der Suche nach einem Unternehmen, was das halt jetzt wirklich auch spezifisch und eben nicht nur mit Schätzwerten, womit ja die meisten arbeiten, also jemand, der das wirklich kann und nachvollziehbar kann, haben wir bis dato noch nicht gefunden. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen, wie der Status quo ist?
Ja, also es gibt, gebe ich dir recht, noch keinen einheitlichen Standard dazu. Es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, auch auf EU-Ebene, auf touristischer Ebene. Wir sagen immer, Scope 1, 2, 3 ist halt nach dem Gasprotokoll wichtig, dass wir eigentlich das Gesamte sehen. Und bei dem Gesamten finde ich halt auch sehr aufwendig, aber wichtig ist es halt, wie kommen die Mitarbeiter ins Hotel, wie viele Tage sind die da, den ganzen Food-Bereich. Das ist ja das, was man im Scope 3 ja auch so sich anschaut. Es gibt aber einige, die sagen, nee, wir machen das nach einem anderen Standard und wir gucken uns eigentlich auch nur die Übernachtung an. Wir gucken uns eben nicht den F&B-Teil an. Und damit vergleichst du natürlich schon auch Äpfel mit Birnen, ne? Also ich weiß, dass zum Beispiel HAS geht ganz klar auf den HMI-Standard und da ist es dann halt eben nur Scope 1, Scope 2 und es ist nur die Übernachtung. Wenn dann unsere Hoteliers nach Scope 1, 2, 3 den CO2-Fußabdruck machen, dann ist der ja viel höher, dann kannst du den auch nicht mehr vergleichen und insofern spielen wir dann wiederum auch zwei verschiedene Daten aus. Also für den Kunden ist es nicht ganz klar heute und wo die Reise dahin geht. Wir werden es sehen.
Große Glaskugel noch, ne? Genau. Du hast vorhin jetzt schon mal auch so gesagt, ne? Also die Regularik wird sich verschärfen, was du halt noch wie kommunizieren darfst grundsätzlich. Also wie wichtig ist wirklich die Glaubwürdigkeit in der Kommunikation und was würdest du da als Rat mitgeben? Und vor allem, wo fängt aus deiner Sicht wirklich Greenwashing an?
Naja, wo fängt Greenwashing an? Ich glaube, diese selbstgemachten grünen Blättchen, die darfst du halt eben auch nicht mehr verwenden. Ja, also es gibt ja einige Hotels auch, die sagen, ich bin total nachhaltig, ich mache das. Und das dürfen sie dann halt jetzt irgendwann nicht mehr sagen, wenn es nicht ein Externer geprüft hat. Und Greenwashing, naja, es muss halt einfach auch von extern geprüft werden. Dann bist du ja auf der sicheren Seite. Das ist
also du machst es wirklich an der Prüfung durch die externen.
Ja, also so, genau. Es ist, und so ist es ja von der EMCO denn ja auch vorgegeben. Mhm. Selber irgendwie mir ein grünes Blatt irgendwo ranzuhängen, ist halt nicht mehr erlaubt.
Mhm. Okay. Du hast vorhin schon mal das Stichwort fallen lassen, Anfang ist das Wichtigste. Ne? Also was würdest du denn wirklich jetzt Unternehmen mit als Empfehlung auf den Weg geben, wenn sie noch nachhaltiger werden, dass die Botschaft angekommen ist, dass das jetzt nicht mehr um das Ob geht, sondern eigentlich nur noch um das Wie und wie schnell. Mhm. Ich glaube, das ist ja wirklich klar. Aber trotzdem stehen ja einfach viele davor und sagen, oh Gott, das Thema ist so riesig.
Ja, aber wo fange ich an? Erstmal ein Status quo. Also wenn ich dann einfach mir mal, es gibt ja ganz viele öffentliche, wir haben ja auch unseren Katalog öffentlich und auch andere Zertifizierer haben ihre Kriterien öffentlich. Und wenn ich mir da eine Checkliste mal runterlade und mir das mal anschaue, in welchen Bereichen ich eigentlich was machen muss, habe ich einen super Leitfaden, habe ich eine super Checkliste, um durch alle Abteilungen zu gehen und für mich eigentlich zu schauen, was mache ich schon, Haken dran, ach, das ist eine super Anregung, das kann ich mit aufnehmen. Und dann dazu ein Status quo, sei es durch eine Zertifizierung oder ich fange schon mal an und arbeite die Sachen schon mal runter, mache mir meine eigene To-Do-Liste, mache mir meinen eigenen Plan und lege einfach los. Und da muss ja jeder mal gucken, so nach seinem Tempo auch, also je nachdem, was du für Personalkapazitäten auch hast. Also auch so eine Zertifizierung kostet sicher Geld, aber du brauchst ja auch die Ressource im Hotel. Irgendjemand muss sich ja auch darum kümmern und es ist nur ein Status quo, das eine. Du musst ja dann auch weiter daran arbeiten. Aber diese Prozesse musst du einfach dann in deinem Unternehmen integrieren. Es fängt ja mit den einfachsten Dingen an. Wenn ich mir nur den F&B-Bereich mal anschaue und sage, okay, mein Frühstücksbuffet, was habe ich da alles drauf und ich möchte es jetzt irgendwie nachhaltiger gestalten. Welche Produkte müssten jetzt einfach ausgetauscht werden? Welche Produkte kann ich wechseln? Sich da eine Strategie zu überlegen. Oder eben meine Speisekarte für den Abend. Ja, wie setze ich das auf? Mache ich eher, drehe es vielleicht um und sage, bei mir kannst du ein Risotto bekommen mit Pilzen und frischen Möhren und es ist vegan. Und wenn du den Parmesankäse dazu haben möchtest, dann ist es halt nicht mehr vegan. Dieses Umdenken, glaube ich, ist halt ganz wichtig. Sicher gibt es auch viele Berater, die dich dann auch an die Hand nehmen und sagen, komm, wir machen dein Food-Konzept neu. Das ist ja nur ein Bereich. Aber du kannst genauso eben im Zimmer angucken, das anschauen und sagen, okay, mein Zimmer ist jetzt so, wie es ist. Ich muss jetzt vielleicht mal schauen, wie reinige ich das? Welche Produkte nehme ich für die Reinigung? Habe ich eine Minibar? Was habe ich in der Minibar? Ich brauche Ersatzbeschaffung. Was nehme ich denn eigentlich? Nehme ich jetzt wieder die Minibar oder gucke ich mal, was ist denn eigentlich gefordert, wenn ich jetzt eine Minibar nehme? Welche Energieeffizienz hat denn diese Minibar? Bei diesen Ersatzbeschaffungen auch vielleicht noch mal mehr drauf schauen, wo kommt das Produkt her? Wie ist das Produkt beschaffen? Und entscheide mich dann ganz klar in meiner Einkaufspolitik auch für ein anderes Produkt.
Das haben wir jetzt in unserem eigenen Prozess ja auch gemerkt, ne, dieses Hinterfragen. Wir haben ja mit euch auch gerade unsere Zertifizierung abgeschlossen. Und es ist ja, wie du sagst, es ist ein Status quo. Es wird der Ehrgeiz geweckt, natürlich noch nach Höherem weiter zu streben und die Potenziale einfach auch im eigenen Betrieb aufzudecken, wo geht noch mehr. Ja, also das hat uns hier als Team schon sehr angespornt, sage ich ehrlich. Und dieses manches Mal dieser wohltuende Haken und zu wissen, hey, ohne dass wir es jetzt bewusst danach auch, läuft es so automatisch mit und wir sind da eigentlich schon ganz gut. Und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, hey, an diesen kleinen Stellschrauben kannst du eigentlich auch noch ganz schön viel nach vorne bewegen. Das war schon toll. Deshalb lass uns noch mal kurz auch über unsere Kooperation sprechen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das jetzt nicht nur selber für uns, sondern wir wollen das natürlich auch dem gesamten Service-Department-Segment halt auch näher bringen. Und das ist ja immer auch unser Anspruch sozusagen, da eine Vorbildwirkung auch zu haben. Und deshalb haben wir uns ja auch auch eine schöne Kooperation überlegt. Magst du ein paar Worte dazu sagen?
Ja, also erstmal freue ich mich, dass ihr hier in eurem Büro das Greensign Office habt. Also genau. Dazu nochmal Gratulation. Genauso haben wir ja mal angefangen, dass wir auch gesagt haben, wir können ja nicht Nachhaltigkeit predigen und selber sind wir es nicht. Was machen wir? Und haben uns genauso auf den Prüfstand gestellt. Und unsere ersten Schritte waren mit einer Balance Scorecard und haben dort unsere Punkte aufgesetzt. Was machen wir heute? Was können wir verändern? Also das waren so unsere ersten Schritte, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, und unsere Kooperation, wir werden gemeinsame Webinare halten, wir werden bei euren Veranstaltungen sein, wir werden einfach mit unserem Know-how euch Input geben, Mut machen und Lust darauf machen, einfach auch sich nachhaltig aufzustellen. Und wie gesagt, es ist erstmal ein Status quo. Und nach dem Status quo, wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich ja dann auch die Strategie entwickeln und sagen, was kann ich tun, um mich zu verbessern. Und da stehen wir euch einfach auch zur Seite.
Super, freuen wir uns sehr drauf. Haben Sie auch ein paar schöne Aktionen schon überlegt. Mhm. Ne? Werden wir übers Jahr jetzt auch drüber berichten natürlich und da eng zusammengehen. Lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft nochmal gucken und zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich wirklich so die Themen, wenn du jetzt denkst, ne, du kannst schon 10 Jahre zurückgucken, hast eine Riesenentwicklung gesehen. Was glaubst du, 5 Jahre weiter, 10 Jahre weiter, was sind die großen Themen jetzt in der Nachhaltigkeit und im ESG allgemein, die anstehen?
Na, ich glaube, von der Politik wird noch mal ein bisschen nachgeschärft werden, was so dieses ganze Gebäude-Energieeffizienz-Gesetz etc. pp. Auch kommt, dass diese ganzen, diese großen Treiber, was ja sicher auch Energie ist, was Wäsche ist, da wird einiges auch kommen. Und es wird dann auch vieles vielleicht auch nicht mehr erlaubt sein. Und da wird es, glaube ich, Nachschärfungen geben. Und wenn du denn Investitionen tätigst, dann überlegst du dir schon genau, was mache ich jetzt einfach? Und irgendwie meine Ölheizung oder Gasheizung, das muss dann wahrscheinlich, das machst du ja nicht heute einfach so aus Jux und Dollerei. Wir haben margenschwaches, ist eine margenschwache Branche. Da kannst du nicht einfach mal so sagen, kein Problem, wir investieren hier mal gleich, wir haben mal eine 250.000, sondern das muss Schritt für Schritt auch gehen. Ich glaube, gerade so dieses ganze Thema Gebäude, Kreislauffähigkeit, wie renoviere ich? Muss ich alle 7 Jahre renovieren und mein Bett rausschmeißen? Oder was verbaue ich eigentlich? Mhm. Nehme ich Materialien, die mein Lieferant wieder zurücknimmt? Sind es waschbare Materialien? Sind es Materialien, die ich auch länger noch verwenden kann? Da wird es ein Umdenken geben und da werden auch immer mehr Lieferpartner kommen, die dann auch Angebote dafür haben. Die gab es doch vor 5 oder 10 Jahren noch gar nicht. Also wenn ich aber heute eben von einer Matratze jetzt mal nur spreche, dann gibt es ja heute schon Anbieter, die sagen, ich wasche sie oder ich nehme sie wieder zurück und bringe sie in den Kreislauf zurück. Genau. Also und da sind, glaube ich, das sind die großen Themen, aber die werden auch angegangen. Dazu brauchen wir vielleicht auch ein Gesetz, ja, aber auf der anderen Seite, es gibt erstmal genug Lieferpartner, die sich darauf einstellen und die dann auch Angebote machen. Wenn du das Angebot nicht hast, dann kannst du es ja auch nicht umsetzen. Ne?
Genau. Also die Initiative haben wir ja auch letztes Jahr auf der SoPart gestartet, ne, dass wir uns mit dem Cradle-to-Cradle-Apartment beschäftigt haben, einen World Café dazu gestartet haben, freuen uns auch, dass ihr da auch beratend mit dabei seid, mit eurem Know-how, mit euren Netzwerkkontakten, weil letztendlich geht es ja genau darum, im Prinzip eine Wissensdatenbank zu schaffen von Optionen, wie man eben, wie du schon richtig sagst, diese Materialien in den Kreislauf zu bringen und eben einfach Lebenszyklen auch zu verlängern. Also insofern ganz spannendes Thema, ein Thema, über die, was wir noch viel, viel länger auch sprechen könnten. Und ich glaube, unsere Zeit ist jetzt irgendwie unfassbar schnell vergangen.
Auch schon um.
Ja, ist leider schon um tatsächlich. Und ja, liegt dir zum Schluss noch was am Herzen, was du unbedingt noch loswerden möchtest an die Zuhörer?
Wir Deutschen denken ja immer, wir müssen perfekt sein. Und ich denke mir immer, einfach starte doch einfach. Einfach loslegen.
Starte doch einfach. Das ist doch ein super Motto. Vielen Dank, liebe Susanne, für das schöne Gespräch. Und ja, lass uns noch ganz viel gemeinsam schaffen für das große Thema Nachhaltigkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin immer dabei.
Super.
Ja.